Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute Blick in die Tiefe, Bronchoskopie im Fokus. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind immer noch bei den Untersuchungsmethoden. Und da schauen wir uns heute mal die Bronchoskopie an. Wichtig für Lungen- und Bronchialuntersuchungen. Und wie die so genau abläuft, was ich im Vorfeld beachten muss und was mich auch vielleicht danach noch erwartet, was ich damit alles untersuchen kann oder vielleicht sogar kleine Eingriffe. Das alles klären wir heute und noch viel mehr. Und dafür habe ich einen Gast. Er ist Oberarzt der Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin der DRK-Klinik in Berlin-Mitte. Und sein Name ist Dr. Med. Marc Pilz. Ja, und er wird uns gleich so richtig aufklären und das wird sicherlich sehr spannend. Also, los geht's! Ja, Herr Dr. Pilz, ich freue mich sehr und begrüße Sie bei Rezeptfrei und sage herzliches Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und starten wir. Es geht um Bronchoskopie. Was passiert bei der Bronchoskopie? Was macht man da überhaupt?
Wir haben ja in der Medizin seit vielen oder Jahren, nicht nur Jahren, Jahrzehnten kann man inzwischen sagen, die Möglichkeit, in innere Organe hineinzuschauen. Wir machen das mit dünnen, biegsamen Instrumenten. Viele Hörer haben vielleicht schon mal eine Darmspiegelung hinter sich oder eine Magenspiegelung. Mhm. Und mit ähnlichen Instrumenten kann man halt auch in die Bronchien hineinschauen.
Okay, gut, dann machen wir das mal Schritt für Schritt. Mhm. Ich komme zu Ihnen und was passiert dann mit mir?
Naja, ich fange noch einen Schritt vorher an. Okay. Sie hätten vorher ein Aufklärungsgespräch, idealerweise ein oder ein paar Tage vorher, wo Sie über die Untersuchung informiert werden, über Risiken aufgeklärt werden. Und dann kommen Sie zur eigentlichen Untersuchung und würden da erstmal in Empfang genommen werden von jemand unseres Endoskopie-Pflegepersonals, die Sie begrüßt, die Ihnen mit Ihnen ein erstes Gespräch führt, die Ihnen die Ängste nimmt, die Sie eventuell noch haben oder die viele Menschen haben in der Situation. Die wird Ihnen einige Fragen stellen zu Vorerkrankungen, zu Medikamenten, die Sie nehmen und Ihnen die Gelegenheit geben, eben Fragen loszuwerden. Die wird Sie dann bitten, auf einer Liege Platz zu nehmen. Sie wird Ihren Blutdruck messen und Sie an einen Monitor anschließen, der Ihren Sauerstoffgehalt im Blut misst und Ihren Blutdruck.
Ah, okay. Und dann liege ich auf einer Liege?
Dann liegen Sie auf der Liege in dem Vorbereitungsraum.
Muss ich irgendwas machen? Also muss ich irgendwie, keine Ahnung, tief durchatmen vorher? Oder
Nein, Sie können ganz Kleidung? Entspannt sein. Also wichtig ist, und das auch das wird die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Sie fragen, ist, ob Sie nüchtern gekommen sind. Mit nüchtern meinen wir in dieser Beziehung, also dass Sie nichts gegessen haben. Mindestens 6 Stunden vor der Untersuchung und allenfalls schluckweise Wasser. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sie wird Sie fragen, ob Sie Ihre Medikamente eingenommen haben. Das dürfen und sollen Sie nämlich, zumindest die meisten Medikamente.
Ja.
Und dann liegen Sie auf der Liege und das ist der Vorbereitungsraum. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie der Vorbereitungsraum vor einer OP, ne, wo Narkoseärztin oder der Narkoseärzt und Schwester mit einem spricht.
Ah, ja.
Und anschließend werden Sie in den eigentlichen Untersuchungsraum gefahren.
Ah, okay. Aber da werde ich reingefahren sozusagen.
Da liegen Sie schon auf der Liege,
ja, okay,
und werden auf der Liege in diesen Untersuchungsraum gefahren. Das Personal im Untersuchungsraum ist in der Regel nicht identisch mit der Schwester oder dem Pfleger, mit dem Sie zu tun hatten im Aufwachraum.
Ja.
Sie werden dort also empfangen genommen. Man tauscht sich kurz darüber aus, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, ob zum Beispiel bestimmte Werte nicht so gut sind. Und und das ist dann so der Augenblick, wo ich oder einer meiner Kollegen oder Kolleginnen hinzukommt zur eigentlichen Untersuchung. Auch wir tauschen uns nochmal mit den Patienten aus. Manchmal haben wir noch ergänzende Fragen, die sich ergeben haben aufgrund dessen, was wir gelesen haben über die Vorgeschichte oder aufgrund des Bildes, des Röntgenbildes, was wir uns angeschaut haben. Und umgekehrt gibt es an der Stelle auch noch manchmal Fragen, von Patienten- oder Patientinnenseite zu der Untersuchung. Und das ist dann die Gelegenheit. So nach meiner persönlichen Erfahrung ist es auch sehr wichtig, an diesem Punkt nochmal für so eine gewisse Entspannung auch zu sorgen. Ne? Denn die Menschen haben, die das noch nie hinter sich hatten, haben in der Regel Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt.
Ja, genau,
das ist ja auch klar, dass man da Angst hat. Und da finde ich es sehr wichtig und es ist eine gute Gelegenheit, an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen beruhigend einzuwirken, Angst zu nehmen.
Ja, das ist gut, ja, genau. Mhm. Man ist ja doch immer unsicher.
So ist es.
Bekomme ich denn eine Narkose?
Sie bekommen etwas. Also unter Narkose verstehen wir in der Medizin etwas, wo Sie dann wirklich so weit weg sind, dass Sie künstlich beatmet werden müssen.
Okay, das ist es nicht.
Im Rahmen von Operationen erfolgt. Wir, was in der Regel bei einer Bronchoskopie ausreicht und erfolgt, ist etwas, was wir Sedierung nennen.
Mhm.
Das heißt, Sie sind in einem Zustand eines sehr tiefen Schlafes. Sie sind wirklich weg.
Mhm.
Und atmen aber noch selber und ihre Reflexe sind erhalten.
Ja.
Also das ist das Entscheidende. Sie müssen nicht künstlich beatmet werden. Das heißt, bei dieser Untersuchung ist es auch nicht erforderlich, dass eine Narkoseärztin oder ein Narkosearzt anwesend ist.
Also ähnlich wie bei einer Magenspiegelung, ja? Da ist man doch auch.
So ist es.
Ja, hat man auch so einen schönen Schlaf und so.
Ganz genau.
Ja, okay. Okay, und dann bin ich also eingeschlafen.
Ja.
Was passiert dann mit mir? Also ich selber schlafe, aber was machen Sie?
Richtig, dann fangen wir mit der Untersuchung an. Der Arzt, die Ärztin nimmt das, dieses Instrument in die Hand, dieses biegsame Instrument und führt es, bei uns erfolgt das über den Mund, es gibt auch manche Abteilungen, die die Untersuchung über die Nase machen,
okay.
Führt das über den Mund ein und wir müssen ja Richtung Luftröhre kommen.
Ja.
Das heißt, wir müssen durch den Mund, wir müssen durch den Rachen, den Schlund, wir müssen am Kehlkopf vorbei und sind dann in der Luftröhre. Und nun ist es so, wichtiger Punkt, ich sagte ja vorhin, die Reflexe sind erhalten. Das heißt, würden wir dieses Instrument da so einfach reinprügeln, würden Sie furchtbar anfangen zu husten. Trotz Sedierung.
Ach so,
Trotz Sedierung, denn
die
Reflexe, erlöschen ja sehr spät. Also man muss ja nahezu bewusstlos oder bewusstlos sein, dass die Reflexe erlöschen. Und wir befördern die Patienten, Patientinnen ja nur in einen schlafähnlichen Zustand. Das heißt, die Reflexe sind erhalten. Und Husten ist wiederum etwas, was wir nicht gebrauchen können für die Untersuchung.
Ja, stimmt.
Es ist viel zu viel. Das ist hinderlich.
Ja.
Während wir also uns da hineinbewegen in die Luftröhre, spritzen wir noch örtliches Betäubungsmittel. Das ist vom Wirkstoff her das Gleiche, was die Zahnärztin oder der Zahnarzt Ihnen spritzt, wenn Sie eine Behandlung haben beim Zahnarzt. Nur, dass wir das eben in diesem Fall nicht spritzen, sondern über den Instrumentenkanal dieses Gerätes auf die Schleimhaut sprühen.
Ach so, den Rachen lang und so, ja.
Rachen, das haben wir vielleicht vorher, diesen Schritt haben wir ausgelassen. Eben der Rachen wird vorher schon eingesprüht, wenn die Patienten noch wach sind.
Ja.
Dann ist der Rachen einmal ausgesprüht werden. Also der ist schon mal gut betäubt.
Ja.
Dass dann auch zum Beispiel der Würgereiz dadurch vermindert ist.
Oh ja.
Das kennen ja die meisten auch von uns. Wenn man da irgendwie mit einem Instrument hinten vorwerkt, muss man furchtbar anfangen zu würgen.
Oh,
das
beheben
wir dadurch.
Ja.
Aber wir betäuben dann noch die Stellen, die Bereiche, wo eben Hustenrezeptoren sitzen, die Husten auslösen würden. Das ist vor allem eben Kehlkopf und die Luftröhre.
Okay. Okay, spannend.
Ja.
Okay, und dann geht man wahrscheinlich relativ vorsichtig.
Ja. Also der Mensch ist ja immer erstaunlich zäh, nicht? Also und hält erstaunlich viel aus. Also man muss jetzt nicht irgendwie meinen, man hat da ein rohes Ei in der Hand.
Ach so.
Und muss so super vorsichtig sein. Das sind relativ stabile Strukturen, aber selbstverständlich lässt man Vorsicht walten. Aber das gilt ja letztendlich für alles, was wir so tun.
Ja.
Oder sollte zumindest für alle Bereiche gelten. Wir haben es ja mit Menschen dort zu tun.
Ja.
Eine wichtige Sache vielleicht an dem Punkt mal erwähnt. Wir machen keine Lungenspiegelung. Manchmal sagen Patienten auch oder haben so die Vorstellung, wir könnten das, die eigentliche Lunge sehen.
Ja.
Das ist nicht der Fall, sondern wir sehen wirklich die Bronchien.
Mhm.
Wenn die Patienten dann den Unterschied erkennen möchten, muss man wissen wollen, kann man sagen, die Bronchien sind das Röhrensystem, das dann in ihre Lunge führt, in die Lungenbläschen führt. Das eigentliche Lungengewebe, also diese feinsten Verästelungen, die dann schließlich in diesen Lungenbläschen münden. Da kommen wir, sind wir weit von entfernt.
Ja.
Bis dahin bewegen wir uns nicht, sondern wir sehen wirklich das Bronchialsystem, aber da auch nur die größeren Atemwege. Aber letztendlich spielen sich da ja schon mal sehr viele Krankheitsprozesse ab.
Ja.
Und darüber können wir auch indirekt eben viele Untersuchungen durchführen oder viele Informationen gewinnen.
Ja. Okay, aber bis zur Lunge sind die Geräte einfach noch nicht fein genug, um direkt bis zu dem Lungenbläschen vorzudringen, ja?
So ist es. Also das ist ja, wir bewegen uns dann irgendwann im Bereich von nur noch wenigen Mikrometern.
Okay. Ja, aber schauen wir doch mal, wir sind jetzt in der Luftröhre. Ja. Was sehen Sie denn da alle so, bis Sie dann zu den Bronchien kommen? Also wie sieht sowas aus?
Die Luftröhre ist besteht aus Knorpelspangen. Mhm. An der Rückseite dieser Knorpelspangen ist eine Membran, das ist letztendlich wie so eine Sehne, kann man sich eigentlich so ähnlich vorstellen.
Mhm.
Und die Luftröhre und auch die Bronchien sind ausgekleidet mit einer Schleimhaut.
Ja.
Und die sehen wir in der Regel, aber wir sehen manchmal auch furchtbar wenig davon. Das betrifft dann Menschen, die eine langjährige chronische Bronchitis haben.
Ach so.
Langjährige Raucher, da ist es eben so, dass diese Schleimhaut auch sich zurückbildet. Und manchmal sehen wir eigentlich gar nicht mehr sehr viel Schleimhaut, sondern sehen eigentlich fast nur noch, wie so, man kann sagen, fast die entknackten Knorpelspangen.
Okay, das ist aber eher nicht so gesund, oder?
Naja, das ist zwar nichts per se, woran man stirbt, aber geht in der Regel ja schon mit Problemen einher, mit Infektanfälligkeit, weil unsere Schleimhaut ja auch eine wunderbare Schutzbarriere ist gegen Keime.
Stimmt, kennen wir ja aus der Nase.
Ja, das kann mit Husten einhergehen, das kann mit vermehrter Schleimbildung einhergehen. Also nein, gesund ist es nicht, aber das ist etwas, was wir uns gar nicht, also was jetzt nicht gerade bedenklich ist, es ist eher etwas ein Nebeneffekt, aber wir sehen halt manchmal auch Krebs, wenn wir da reinschauen.
Ah, okay.
Also das wissen wir natürlich nicht sofort sicher, wenn wir da reinschauen, aber wir sehen dann Veränderungen, Wucherungen, wo wir sagen, oh, das sieht nicht sympathisch aus.
Mhm.
Das könnte Krebs sein. In der Regel ist ja bei so jemand auch eine Computertomographie vorangegangen, dass man da schon den Verdacht hatte, dass sowas in der Richtung vorliegen könnte. Und wir haben dann eben die Möglichkeit, und weil man bis dahin ja auch fragen könnte, ja toll, dann seht ihr das da und was bringt euch das? Das Wichtige ist, dass wir eben auch Proben entnehmen können.
Ach so,
no? das geht. Das Wichtige.
Okay.
Proben, also wenn oft eine andere Fragestellung ist auch manchmal, dass Menschen wiederholte Infekte haben, mehrere antibiotische Therapien hinter sich haben, die Infekt, die Lungenentzündung nicht richtig ausheilen will. Dann gibt es die Möglichkeit, da eben aus der Tiefe des Bronchialsystems Sekret zu gewinnen, das dann untersucht werden kann auf krankhafte Keime, sodass man dann eine gezielte antibiotische Therapie durchführen kann. Aber wir können eben auch über Zangen, ne, mini kleine Zangen, da auch Proben mitnehmen.
Ach so, also kann man dann halt, was weiß ich, Schleimhaut ein bisschen entnehmen oder irgendwelche andere und dann.
Sie müssen sich das so vorstellen, dass dieses Gerät halt einmal die Optik hat. Also das ist nicht mehr wie früher jetzt ein Fiberglasrohr, sondern das ist Videokameras, die für die Bildentstehung zuständig sind. Sie brauchen natürlich Licht. Wir bewegen uns in einem dunklen Raum. Ne?
Ja,
da drin leuchtet ja nichts.
Ja,
das heißt, wir brauchen eine Lichtquelle.
Ja.
Aber auf diesen eben wenigen Millimetern ist dann auch noch ein Arbeitskanal. Das heißt also eine Öffnung, wo wir dann Instrumente eben durchschieben können und in diesem Fall eine Zange. Und dann können wir aus der Schleimhaut oder aus so einem Gewebe, was eben krebsartig aussieht, auch Proben mitnehmen.
Oh, ist ja eigentlich genial, wenn man da alles so in einem Schlauch hat sozusagen.
Ja, das ist genial. Vor allem, also das ist eben eine Möglichkeit, um auf vergleichsweise schonenden Weg eben doch sehr viele Diagnosen stellen zu können.
Ja, okay.
Wenn Sie bei dem kleinen Gerät, es gibt dann, das ist die nächste Stufe und auch manchmal erforderlich, auch noch Geräte, da ist in dem Ganzen auch noch ein Ultraschallkopf drin.
Ach so, dann können Sie von innen Ultraschall machen
sozusagen? Von innen Ultraschall machen und können dann Strukturen uns anschauen, die neben den Bronchien liegen. Wo spielt das eine Rolle?
Ja, genau.
Es gibt Erkrankungen, Krebs, aber auch andere Erkrankungen, die mit einer Vergrößerung der Lymphknoten einhergehen.
Ah, okay.
Mit der Lymphknoten, den Lymphknoten im Brustraum.
Ja. Ach so, und die könnten Sie denn dadurch?
Vor 30 30, 40 Jahren war die einzige Möglichkeit, daran zu kommen, eine Operation.
Okay, okay.
Heutzutage oder seit es diese Untersuchung gibt, endobronchialer Ultraschall ist der Ausdruck dafür, können Sie von den Bronchien aus, also von innen heraus, diesen Lymphknoten darstellen, der dann neben der Luftröhre oder neben dem Bronchus liegt und können dann wiederum mit einer Feinnadel aus diesem Lymphknoten Proben entnehmen.
Wow, okay, das ist natürlich wirklich spannend.
Ja, das ist eine sehr elegante Methode und eben auch eine sehr schonende Methode. Das können Sie im Prinzip ambulant oder mit einer Nacht stationär machen. Sie brauchen keine Vollnarkose, Sie brauchen keine Operation, also ein sehr schonendes Verfahren.
Ja, das ist gut. Und Sie sehen das dann immer auf dem Bildschirm sozusagen, ja? Also,
richtig. Okay. Also das Bronchoskopiebild sehen wir auf einem Monitor, richtig auf dem Bildschirm. Der ist ein bisschen größer vielleicht als so ein Computerbildschirm, wie man ihn so kennt. Und das Ultraschallbild, ja, das wird dann also auch entsprechend auf dem Bildschirm natürlich dargestellt und ist dann dieses, wie man es vielleicht schon mal so kennt, dieses Schwarz-Weiß-Bild, wie man es von Ultraschalluntersuchungen vielleicht kennt.
Ah, okay. Und wie weit kommt man denn in die Bronchien rein? Also bis wohin kommt man denn ungefähr?
Naja, Sie müssen sich das so vorstellen, also die Luftröhre teilt sich in den rechten und linken Hauptbronchus. Dann sind wir sozusagen, da sprechen wir vom Bronchus erster Ordnung. Und danach gibt es noch ungefähr 24 Teilungen, bis sie dann in den Lungenbläschen sind.
Oh, okay.
Und wir kommen maximal bis Teilungsstelle 3 oder 4.
Okay, also ziemlich am Anfang.
Ziemlich am Anfang.
Ja.
Aber vorhin sprach ich ja davon im Zusammenhang damit, dass es keine Lungenspiegelung ist, sondern eine Bronchialspiegelung.
Ja.
Auch wenn weiter außen mal ein krankhafter Prozess liegt, haben wir Möglichkeiten, den zu erreichen. Wir setzen dann ein Röntgengerät ein und haben dann die Möglichkeit, auf dem Röntgenbild zu sehen, wo wir uns befinden mit unseren Instrumenten und können darüber Proben entnehmen.
Ja.
Und noch einen Schritt weiter, das ist jetzt so das, wo die Entwicklungen hingehen und die Zukunft hingeht, ist, dass das Ganze auch robotikassistiert erfolgt, dass man dort also dass dieses Instrument quasi Roboter unterstützt, da auch sehr weit in die Peripherie, also in die Außenbezirke der Lunge vorgeschoben wird.
Okay. Oh, wow. Okay. Wie ist denn das so bronchial? Da redet man ja auch mal so von Härchen, so bei Asthma oder sowas. Sieht man denn, haben die wirklich Härchen? Also gibt es
Bronchien? Ja, also nicht, die sehen sie nicht. Ne? Also das ist nicht so, dass wie unsere Kopfhaut oder unser Kopfhaar oder Körperhaar. Also das sind nicht Haare, die sie tatsächlich sehen, aber es ist in der Tat so, dass es da, also mit dem Mikroskop können sie die sehen und würden sie die darstellen können. Das sind ganz kleine Härchen und die haben die Aufgabe, das, was in unser Bronchien eindringt, wieder Richtung Rachen, Richtung Kehlkopf hinaus zu befördern.
Ach so.
Sie müssen sich das ja so vorstellen, das Bronchialsystem hat ja eine direkte Verbindung zur Außenwelt.
Ja.
Das ist vielleicht banal, aber vielleicht manchmal doch macht man sich das doch nicht so klar. Dass die Haut der Außenwelt ausgesetzt ist, ist völlig klar und das merken wir, wenn wir da irgendwas Heißes draufgießen. Aber letztendlich ist ja auch unser Bronchialsystem der Außenwelt ausgesetzt.
Ja, stimmt.
Und wir atmen ständig irgendwie Partikel, Staubpartikel, Rußpartikel ein. Wir atmen aber auch Keime ein, die da nichts zu suchen haben.
Ja.
Und zusammen mit dem Schleim, die unsere Schleimhaut produziert, in diesem Schleim verfangen sich dann diese Partikel und werden dann von den Flimmerhärchen in so einer rhythmischen Bewegung dann wieder nach oben hinaus befördert.
Okay, kann man da irgendwas machen, dass man den Körper immer gut reinigt?
Also das Wichtigste ist, um deren Funktion zu erhalten, ist, dass sie nicht rauchen.
Ah, okay. Ja,
ganz einfach. Also das ist die größte Gefahr, die sie ihren Filmmärchen und ihre Schleimhaut aussetzen können. Rauch, natürlich auch Rauch jetzt, was weiß ich was, es gab ja früher auch mehr, aber auch heute noch auch Arbeitsplätze, die mit Staub- oder Rauchbelastung einhergehen. Ich denke jetzt an den Bergbau, ne? Die waren ja auch betroffen.
Stimmt.
Die konnten auch schwere Lungenerkrankungen entwickeln und Bronchialerkrankungen, ohne dass sie je in ihrem Leben geraucht haben. Wenn beides zusammenkommt, wird es ganz problematisch. Aber das Wichtigste ist, dass man wirklich da nicht raucht und auch, sofern es geht, sich von eben Luftschadstoffen eben fernhält.
Okay, also, das ist also wirklich Mist im Prinzip.
So ist es. Und in dem Zusammenhang ist ja auch diese Dis- Diskussion um Feinstaub nicht so ganz unwichtig.
Ja, ne? Okay. Mhm. Aber den sehe ich das auch in der Bronchoskopie? Kann ich auch diese Staubbelastung, also oder Zigarettenrauch sehen, also dass die Bronchien angegriffen sind?
Ja, also manchmal werden wir von Raucherinnen oder ehemaligen Raucherinnen und Rauchern gefragt, ob es denn da drin schwarz ausgesehen hätte.
Ja, und?
Es ist in der Tat so, aber das wäre eher etwas, das, was der Pathologe sieht, wenn der so ein Lungenpräparat hätte.
Ja.
Oder die Pathologin, die würde da in der Tat auch Ablagerungen sehen. Letztendlich Rußablagerungen, schwarze Veränderungen. In seltenen Fällen sehen wir das auch mal im Bronchialbaum, aber in der Regel ist es doch so, ich meine, der Rauch kommt ja auch und wandert dann weit nach außen, diese feinen Partikel, das ist dann wirklich im Lungengewebe abgelagert, also nicht ja. Da, wo wir das, nicht in dem Bereich, den wir sehen.
Okay. Gut. Wie lange ist man da so unterwegs in den Bronchien? Mit so einer Bronchoskopie, wie lange dauert sowas ungefähr?
Hängt sehr davon ab, wie umfangreich die Untersuchung ist. Wenn wir als kürzestes Beispiel, wir haben eine Patientin, die mal einen Lungenkrebs hatte und im Rahmen der Nachsorge jetzt eine Untersuchung bekommt, ist das die eigentliche Untersuchung dauert 6-7 Minuten.
Ach so. Okay.
Nicht länger.
Ja.
Also die ganze Vorbereitung, die ganze Nachbereitung dauert viel länger. Also das ist 6-7 Minuten. Diese aufwendigen Untersuchungen, was ich vorhin angesprochen habe, wenn wir Ultraschall von innen machen,
ja,
da kann auch mal eine Stunde vergehen.
Ah, okay. Naja, gut, okay, das ist dann natürlich komplexer.
Ja.
Und ja, dann ist es wahrscheinlich zu Ende, dann gehen sie wieder raus sozusagen.
Richtig, wir beenden die Untersuchung und wir verwenden heutzutage diese Schlafmittel, diese Sedierungsmittel, die nur sehr kurz wirken. Das heißt, die Patienten sind sehr rasch wieder wach, müssen aber auch keine Angst haben, dass sie während der Untersuchung aufwachen. Wir beobachten ja die Patienten, da ist auch eine ganz wichtige Funktion und Aufgabe unseres Pflegepersonals, unserer Schwestern und Pfleger, die eben dann auch die Patienten beobachten, die auch darauf aufmerksam machen, dass der Patient oder die Patientin unruhig wird, dann kann man dieses Mittel nachgeben. Das wirkt sehr schnell, wirkt sehr rasch.
Ja.
Also es ist nicht so, dass sie einmal am Anfang eine Spritze kriegen und dann schlafen sie eine halbe Stunde und dann werden sie wach, sondern das wirkt wirklich nur sehr kurz.
Ja.
Und manchmal für diese kurzen Untersuchungen, die ich ansprach, 6 Minuten, reicht diese einmalige Gabe. Für diese Untersuchung, die eine Stunde dauert, gibt man das dann kontinuierlich nach.
Ach so, ja, okay.
Aber im Gegensatz zu Mitteln, die wir früher gegeben haben, haben sie nicht mehr das, was wir Überhang nennen. Das heißt, wenn sie dann mit der Untersuchung fertig waren, das dann noch eine Stunde dauerte, bis die Patienten wieder richtig wach wurden, sondern die sind manchmal wirklich schon, also nach wenigen Minuten wieder wach, sind
ja
oft noch so ein bisschen dösig. Das ist so, als wenn sie wirklich also aus dem tiefsten Schlaf geweckt worden sind,
dass man ja auch nicht
gleich, und auch nicht so ganz wieder bei sich sind. Mhm. Damit können Sie das vergleichen.
Ah, ja.
Und wenn die also zumindest wieder kreislaufstabil sind und die Werte gut sind, geht es in den Aufwachraum.
Mhm.
Der ist identisch mit diesem Vorbereitungsraum, den ich vorhin erwähnt habe.
Ah, ja.
Und dann geht es in den Raum, der auch mit einer Schwester oder einem Pfleger besetzt ist. Und da sind sie dann noch am Monitor und da wird dann noch eben weiter der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen und der Blutdruck und die Herzfrequenz.
Mhm.
Und wenn der Gesamtzustand, also die Werte wieder und auch ihr Wachheitszustand es zulässt, dann werden sie dort abgeholt und es geht dann wahlweise auf Station, wenn es also eine Untersuchung ist, die es erforderlich macht, dass sie eine Nacht da bleiben wegen eventueller Komplikationen.
Ja.
Oder wenn das also ambulant passiert, dann könnte man wieder nach Hause und abgeholt werden.
Ah, okay. Aber eben nicht selber Auto fahren.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar nicht nur selber nicht Auto fahren, sondern wirklich auch nicht alleine am Verkehr teilnehmen.
Ja.
Denn sie sind einfach, also ihre Reaktionsfähigkeit ist eingeschränkt. Das heißt, sie können auch nicht Fahrrad fahren. Ne? Sie können auch nicht verkehrssicher auf dem Fahrrad unterwegs sein.
Ja.
Und auch eine U- oder Bus-, U-Bahnfahrt oder S-Bahnfahrt ohne Begleitung ist nicht empfehlenswert. Ne? Denn auch da kann ja auch mal was passieren.
Ja.
Natürlich, also wir sind nicht die Polizei, wir können natürlich nicht irgendwie den Patient überwachen oder aber wir empfehlen es nicht. Also an für sich sollte es so laufen, dass der Patient, die Patientin abgeholt wird und in Begleitung nach Hause fährt, aber eben nicht selber.
Kann ich denn noch irgendwelche Nachwirkungen haben? Also was ich, viel Husten oder Brennen im Hals oder irgendwas in die Richtung?
Ja, also Husten kann das, weil wir haben da Strukturen gereizt und auch wenn wir da eben das lokale Betäubungsmittel angewendet haben, mhm. sind diese Strukturen unter Umständen doch gereizt und nehmen uns das etwas übel und das führt dann eben zu Husten, der aber abklingt. Also das ist, man darf sich das nicht was vorstellen, dass man den Rest des Tages da furchtbar am Husten ist.
Ach so, also
man aber wenn die Patienten da im Aufwachraum liegen beispielsweise, dann ist es oft so, dass sie da noch ordentlich am Husten sind.
Ja. Aber das lässt dann einfach nach.
Das lässt nach. Wenn wir Proben genommen haben, wenn wir in einen Menschen irgendwie hineinzwicken, Nadeln schieben, kann das natürlich immer bluten. Das heißt, es kann auch mal zu blutigen Auswurf kommen. Ah. Und wenn wir so eine Untersuchung machen, wo wir relativ viel Flüssigkeit in das Bronchialsystem spülen mussten, kann es sein, dass diejenigen abends so ein bisschen wie sich grippig fühlen und so etwas auffiebern. Also das wie so ein Gefühl, ich brüte was aus, ich werde jetzt krank und auch wirklich Fieber entwickeln. Mhm. Das hat damit zu tun, dass durch diese Spülflüssigkeit halt auch so Substanzen dann doch ihren Weg in die Blutbahn finden, die vom Körper als fremd erkannt werden. Und dann reagiert der so, also mit Krankheitssymptomen. Das ist aber alles am nächsten Morgen wieder abgeklungen.
Ach so, dann macht das Immunsystem ein bisschen Stress und macht das dann wieder
Richtig, ne? Will das in Ordnung bringen, reagiert so auf etwas Störendes und reagiert so, als seien das jetzt beispielsweise Viren, die bekämpft werden.
Okay, müssen. Na gut, hat er ja auch erstmal recht.
Ja, so ist es.
Ja. Okay, aber am nächsten Tag bin ich wieder voll dabei.
Also was jetzt nicht heißen soll, dass es also völlig risikofrei ist, diese Untersuchung, oder dass es damit getan ist mit mal vielleicht ein bisschen Blut und ein bisschen Husten.
Ja.
Es gibt schon auch, gerade wenn wir aus äußeren Bereichen der Lunge da Proben entnehmen, kann es auch zu etwas kommen, was wir Lungenkollaps nennen. Mhm. Dazu muss man wissen, dass die Lunge ja umgeben ist von dem Rippenfell, das aus zwei Blättern besteht und dazwischen herrscht ein Unterdruck, der sorgt dafür, dass die Lunge auch wirklich entfaltet bleibt. Und wenn dieser Unterdruck durch eine Verletzung, in diesem Fall von innen, zusammenbricht, also nicht mehr vorhanden ist, kollabiert die Lunge, schnurrt zusammen, es steht damit nicht mehr für die Atmung zur Verfügung und das ist dann durchaus ein Notfall, der dann es erforderlich macht, dass man da einen Absaugschlauch einlegt in diesen Spalt und diesen Unterdruck wieder aufbaut, dann entfaltet sich die Lunge wieder. Aber das ist etwas, was die Patienten, wenn solche Untersuchungen anstehen, natürlich wissen müssen, weil das auch nach solchen Untersuchungen ist es sinnvoll, wirklich eine Nacht da zu bleiben.
Ja.
Und wenn eben sowas passiert, wirkt sich das verlängernd auf den Krankenhausaufenthalt aus.
Ja, das glaube ich.
Und nicht, wenn dann irgendwie jemand sagt, ich habe aber da einen Tag später einen wichtigen Termin, den kann ich nicht, dann würde man sagen, nee, dann lassen Sie uns das lieber danach machen.
Ja.
Nicht, dass da was dann doch dazwischen kommt und dann können Sie den Termin nicht wahrnehmen.
Okay, das passiert aber nicht so häufig.
Nein, das sind Seltenheiten. Ja. Aber das ist ja selbstverständlich, oder dass die Patienten, Patientinnen darüber informiert werden müssen und nicht, und es ist halt nur so, es ist gerade, also als Lungenklinik, wenn man diese Untersuchung sehr häufig macht, wenn das also das täglich Brot ist und man da viel Übung hat, passiert in der Regel nichts, aber es ist eben auch nicht so, das ist jetzt nicht vergleichbar mit mal eben Blut aus dem Arm abnehmen.
Ah,
so
das Risiko hört sich auch schon komplexer an. Ja. Okay, haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen zur Bronchoskopie?
Da muss ich mal überlegen. Also was mir vielleicht, also das ist jetzt vielleicht für Ihre Hörer nicht so entscheidend, ist für mich aber noch ein wichtiger Punkt, wie in so vielen Bereichen der Medizin und der medizinischen Tätigkeit ist das etwas, wo es aufs Team ankommt, nicht? Das ist nicht jetzt nur irgendwie die Leistung eines Einzelnen, einer Ärztin oder eines Arztes, sondern da ist auch das Pflegepersonal, das Assistenzpersonal sehr viel, sehr wichtig. Und das sind eben bei uns in der Klinik auch sehr erfahrene Leute und die uns da auch eine große Hilfe sind. Und wir funktionieren nur als Team. Und gerade wenn es auch darum geht, und das ist jetzt vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer wieder wichtig, wenn es auch darum geht, Angst zu nehmen, beruhigend einzuwirken, dann sind die da mindestens so wichtig wie wir. Ne? Weil sie auch letztendlich viel mehr, wir Ärzte kommen rein, wechseln vielleicht noch drei Sätze. Und wenn der Patient, die Patientin wieder wach wird, sind wir schon wieder weg.
Ja, stimmt.
Und das Ganze vorher und das Ganze hinterher macht das Assistenzpersonal. Also das ist ein ganz wichtiger Teil, und in dessen vertrauensvolle Hände man sich da auch begeben kann, beruhigt begeben kann.
Also richtiges Teamwork.
Richtiges Teamwork,
okay. Ja, da kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank, Herr Dr. Pilz, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben. Ja. Das war wirklich gut.
Sehr gerne.
Danke.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.